Ja, ich begrüße Sie also zur heutigen letzten Vorlesung dieses Semesters. Ich entschuldige mich bei den Abwesenden. Die hatte ich nämlich letztes Mal falsch informiert, dass es letztes Mal schon die letzte Vorlesung gewesen sei. Und habe jetzt mir deswegen überlegt, dass ich heute nicht einfach das Thema fortsetzen werde, weil das hatte ich letztes Mal schon abgeschlossen, sondern eine Veranstaltung machen werde über die Philosophievorlesung als paradoxale Veranstaltung. Unter dem Titel Warum und zu welchem Ende betreiben wir Vorlesungen im Fach Philosophie? Und zwar Philosophieren und Philosophie aus der Perspektive eines radikalen Philosophen. Und ich glaube, es wäre auch angemessen, wenn man das dann auch jeweils gesprächsweise vertiefen würde. Philosophie und Philosophieren. Ich denke, man muss unterscheiden zwischen dem, was Hermann Schmitz, der das, glaube ich, sehr treffend herausgearbeitet hat, vieles andere bin ich überhaupt nicht mit einverstanden, betont hat, Philosophieren beginnt mit dem Sich-Finden in der Beirrung. Und ist durch irgendetwas beirrt, verwirrt, ratlos und findet dann einen Weg, mit dieser Beirrung umzugehen und sich wiederzufinden. Wobei, glaube ich, wichtig ist, im Unterschied zu Hermann Schmitz, dass ich nicht denke, dass das spezifisch für Philosophie ist, sondern wir haben alle möglichen Formen davon, wie wir uns in einer Beirrung sozusagen wieder stabilisieren und in dem Sinne wiederfinden. Künstlerische, praktische Umgang mit anderen, wenn jemand einen tröstet, ne, kann das dazu führen, dass man sich wiederfindet. So, all diese Formen des Sich-Wiederfindens in der Beirrung sind neben der Philosophie möglich. Und die Frage ist eben, was ist die spezifische Leistung der Philosophie? Und da würde ich sagen, das ist erstmal ein Sich-Finden in der Beirrung durch Argumente. Ich weiß nicht, was da gerade jetzt immer klingelt.
Ich glaube, irgendwelche E-Mails oder so bekommst du.
Ach so, na gut. Da kann ich natürlich jetzt auch gerade nichts machen, oder? Nee. Also lassen wir uns davon nicht irritieren. Und das wäre gewissermaßen für mich sozusagen das allererste, von dem aus Philosophieren immer ausgeht, dass sich finden in der Beirrung durch Argumente. Allerdings denke ich, ist das noch nicht hinreichend. Philosophieren in der Beirrung durch Argumente, das können auch rechtliche Argumente, traditionelle Argumente, das haben wir immer schon so gemacht, religiöse Argumente, Gott will es und so weiter sein. Also die philosophischen Argumente oder die Argumente, die hier das Sich-Finden begründen, müssen schon spezifisch philosophische Argumente sein. Und da denke ich, gibt es zwei Bestimmungen. Erstens, es müssen Gründe sein. Es gibt die schöne Geschichte von Swift über Laputa, wo Menschen beschrieben werden, unter anderem, die immer so abheben in ihrem Denken. Und um sie aus ihrem Abheben zu befreien, gibt es extra Diener mit einer Schweinsblase und einem Stock, die denen diese Schweinsblase dann auf den Kopf schlagen. Und dann besinnen sie sich wieder und finden sich aus ihrer Beirrung heraus. Also das wäre ein Fall von sich finden aus der Beirrung, der eben nicht durch Argumente vermittelt ist. Das kann man eigentlich nicht als Argument begreifen, diese Art von Schlagen mit der Schweinsblase. Obwohl es in diesem Beispiel zumindest wirksam ist. So, ich glaube, das Spezifische ist, es ist ein Finden durch Gründe. Allerdings auch hier ist wieder abzugrenzen. Denn es gibt auch etwa juristische Gründe, politische Gründe, ästhetische Gründe und die philosophischen Gründe sind offenbar davon eigener Art. Und wenn man so das bedenkt, was sind denn eigentlich die Spezifika der philosophischen Gründe, dann ist das nicht so einfach, das zu beantworten, denn da gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Die Philologen beantworten das anders als, sagen wir, die marxistischen Philosophen oder die Lebensphilosophen, wieder anders als beide. Also, oder die sprachanalytischen Philosophen wiederum anders. Also was ein spezifisch philosophisches Argument ist, ist mit anderen Worten in der Philosophie selber umstritten. Das heißt, man kann sich da nicht auf eine etablierte Definition stützen. Ich habe mich jetzt demgegenüber auf eine Rückzugsposition begeben, indem ich davon sage, dass Philosophieren grundsätzlich systematisch intendiert ist. Ich will sagen, die Gründe, die Philosophen vortragen, verweisen dann auf weitere Gründe, die Philosophen vortragen, und irgendwie bilden diese Gründe ein sich abschließendes Ganzes, das sich dann insgesamt so wie ein Gebäude trägt. Es gibt dann immer noch ein Ungedachtes, das ist unbestritten, das wird auch kein ernsthafter Philosoph bestreiten, aber es gibt diese Art, ich habe das mal in meinem Buch Radikale Philosophie mit dem Bild des Schwalbennestes so am Fels, aus Spuckefaden zusammengeklebt, und es hält. Es ist ein tragfähiges Gebäude. Und diese Art von Systematizität, also eine sehr spezifisch begrenzt gedachte Systematizität, ist das, was dann Philosophie auszeichnet. Wobei, das wird dann nochmal überlagert, oder was Philosophieren auszeichnet, sollte man vielleicht besser sagen. Das wird dann aber nochmal überlagert, wenn wir jetzt um die Philosophie uns kümmern, dadurch, dass Philosophie als historischer Zusammenhang schon bevor wir anfangen zu philosophieren, als Philosophie faktisch existiert. Das ist sozusagen ganz dumm gedacht, wenn wir uns philosophische Gedanken machen und gewissermaßen im Telefonbuch nachschlagen, kommen wir auf die Universität und dort ist das Philosophische Institut und da ist irgendwie Philosophie institutionalisiert. Und zwar jetzt nicht nur in Berlin oder in Deutschland oder in Europa, sondern weltweit. Es gibt weltweit, das kann man sozusagen durch Nachschlagen in Adressbüchern verifizieren, Institute für Philosophie. Das heißt, Philosophie als institutionalisierte Größe gibt es immer schon, bevor wir anfangen zu philosophieren. Das war natürlich für Thales oder Aristoteles oder Platon noch anders. Da war es auch übrigens gar nicht so klar, was denn und eigentlich die Philosophie umfasst. Der bedeutende Begründer der rhetorischen Tradition, Isokrates, der von den Philosophen heute durchweg und durchgängig mit Nichtachtung bestraft wird, was ich für falsch halte, hat jedenfalls seine Abhandlungen systematischerer Art als Philosophia bezeichnet. Es ist keineswegs so, dass nur, sagen wir, Pythagoras, Platon oder die Sokratiker Philosophie zu betreiben beanspruchten oder Aristoteles, sondern durchaus auch Isokrates. Das macht die Sache natürlich kompliziert, aber es hat sich eben historisch, faktisch eine Spezifik dieser Philosophie herausgebildet, die wir eben jetzt in dem gegenwärtigen Stand der Tradition an den Instituten für Philosophie der Welt in einer ziemlichen bunten Vielfalt, das ist zugestanden, aber nicht allumfassend. Das ist eine kontingente Auswahl von faktischen Möglichkeiten des Philosophierens, die als Philosophie institutionalisiert sind. Ich selber habe in der Philosophiegeschichte schlagend gefunden, was passiert ist, als die Araber über Syrien und auch über das Aramäische die griechische Philosophie rezipiert haben. Sie haben das nicht etwa, wie das ja auch in Deutschland versucht worden ist, als Weisheitslehre oder ähnliches im 18. Jahrhundert in Deutschland versucht, ins Arabische zu übersetzen, sondern Sie haben das Fremdwort Falassifa für die Philosophen gebildet, weil Sie eben offenbar das Gefühl hatten, hier, das ist irgendwie doch spezifisch und kontingent und historisch verortet. Und wenn wir das einfach mit Weisheitslehre übersetzen würden, was Sie natürlich auch gekonnt hätten, ne, das geht auch auf Arabisch, dann geht diese historische Faktizität verloren. Dann komme ich also zu der Problematik, warum ist eigentlich eine Philosophievorlesung ein Paradoxon? Das beginnt damit, dass die Frage zu stellen ist, wer hier spricht. Da könnte ich nicht sagen, das ist doch völlig klar. Bist du? Ja, wer bin ich das? Ich spreche ja nicht sozusagen aus meinen eigenen Lebenserfahrungen. Das ist eher verboten. Anekdoten aus dem eigenen Leben zu erzählen, das ist sozusagen der Form der Philosophie nicht adäquat. Man kann natürlich Anekdoten erzählen, völlig klar, aber die müssen eine philosophische Pointe haben. Und das heißt, was macht diese philosophische Pointe aus? Und wie konstituiert sich jemand als Sprecher einer philosophischen Vorlesung? Kann man natürlich wieder sagen, ist ja ganz einfach. Er studiert Philosophie, promoviert und habilitiert sich in Philosophie. Das heißt, es lassen sich eine Folge von institutionell definierten Verfahren definieren, durch die ein solcher Sprecher ausgewählt wird. Diese Art von institutionalistischer Definition hat natürlich den Vorteil, einfach handhabbar zu sein. Da kann man sortieren, wer ist ein Philosoph, wer ist kein Philosoph. Aber wenn man das jetzt anwenden würde, dann käme man durchaus in Schwierigkeiten. Friedrich Nietzsche war zwar Professor, aber für Altphilologie. Und seine wesentlichen philosophischen Werke hat er als Privatmann geschrieben. Ein Jahr auch als verrückter Privatmann dann später. Trotzdem ist das, wie wir heute sagen würden, große Philosophie. Man kann natürlich sagen, wir haben so meine Probleme mit Nietzsche, aber das ist eine ganz andere Frage. Also man muss jetzt nicht Nietzscheaner sein, um Nietzsche für einen bedeutenden Philosophen zu halten. Aber durch was hat sich Nietzsche hier sozusagen als Sprecher von Philosophie qualifiziert? Und natürlich kann man sagen, Nietzsche hat keine Vorlesung gehalten, weil er nicht an der Uni als Philosoph tätig war, sondern Nietzsche hat Schriften verfasst. Und da ist es natürlich nochmal anders. Aber die Frage, wie konstituiert sich jemand als Sprecher von Philosophie, ist, glaube ich, eine Frage, die nicht mit der institutionellen Antwort, indem er sich im Fach Philosophie habilitiert, beantwortet ist. Sondern in gewisser Weise konstituiert sich jemand als Sprecher von Philosophie. Jetzt würde ich anekdotisch werden und sagen, das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Jedenfalls, ich hatte es mal eine Zeit lang vor und hatte es dann aufgegeben. Und ursprünglich wollte ich mich dann auch gar nicht für Philosophie, sondern für, wie hieß das, also, das weiß ich schon gar nicht mehr, also für Methodologie, und Voraussetzungen der Gesellschaftswissenschaften habilitieren. Für ein sehr viel engeres und spezifischeres Gebiet, für das ich mich interessierte und immer noch interessiere, aber das sozusagen das Fach Philosophie, wie es faktisch existierte, eigentlich versuchte, hinter sich zu lassen. Zugunsten einer wirklichen Untersuchung. Man könnte vielleicht sagen, ich hätte vielleicht sagen sollen damals, aber das habe ich nicht, Epistemologie der Gesellschaftswissenschaft. dann wäre noch deutlicher geworden, dass es hier eben eigentlich um einen Wissenschaftszweig geht und nicht bloß um eine Philosophie. Was natürlich eine ganz viele komplizierte Fragen, nämlich die Frage nach Philosophie und Wissenschaft, aufwirft. Und damit gleichzeitig eine weitere Abgrenzungsfrage. Na, man kann natürlich sagen, der Sprecher für Philosophie, der sich eben in dieser Weise konstituiert hat, als jemand, der im Feld der Philosophie interveniert, das wäre jetzt sozusagen ein um die Ecke gedachte Bestimmung dieses Sprechers. Dieser Sprecher ist konstituiert durch das Feld. Na, das Feld Philosophie in aller ihrer Umstrittenheit und Umkämpftheit, Kant hat das ja berühmt als Kampffeld beschrieben in der Vorbemerkung zur Kritik der reinen Vernunft. Dieses Feld konstituiert oder definiert den Sprecher, der auf ihm interveniert. Und der Sprecher, der auf ihm interveniert, definiert sich und konstituiert sich, indem er an dem Feld interveniert. Hier haben wir einen Zirkel, der, ich glaube, unvermeidlich ist. Das heißt, man kommt dazu, und so ist es mir auch passiert, ich wollte eigentlich diese Epistemologie der Gesellschaftswissenschaften vorantreiben und wurde dann aber durch eine Vielzahl von Entwicklungen, die ich jetzt nicht biografisch hier ausfalten möchte und kann, darauf zurückgeworfen, Privatdozent und später Honorarprofessor für Philosophie zu werden und also Philosophie zu lehren. Damit bin ich wieder aufs Institutionelle zurückgefallen, aber das damalige Projekt der Epistemologie der Gesellschaftswissenschaften war gebunden und eingebettet in ein Projekt der Transformation der Gesellschaftswissenschaften. Und diese Transformation der Gesellschaftswissenschaften ist dann mehr oder minder gewaltsam, also durch Staatsgewalt, unterbunden worden. Ich will da nicht in die Details gehen, aber von dort aus bin ich noch in anderer Weise, nämlich man kann sagen, dadurch, dass die Staatsgewalt verhindert hat, dass das ursprüngliche Projekt, das ich verfolgen wollte, möglich wurde, bin ich auf die Philosophie zurückgeworfen geworden. Man kann natürlich sagen, da bin ich erstmal in die Politik ausgewichen, das ist aber sozusagen biografisch. Das interessiert hier nicht. Sondern, ich habe ja auch weiter gelehrt, sondern ich bin in dieser spezifischen Weise, dass ich dieses Projekt nicht verwirklichen konnte, darauf zurückgeworfen gewesen, auf dem Feld der Philosophie gewissermaßen die Voraussetzungen und Bedingungen für dieses Projekt zumindest präsent zu halten und vielleicht auch zu schaffen. Und das waren dann Interventionen auf dem Felde der Philosophie und insofern bin ich dann eben auch wirklich, wenn Sie so wollen, Philosoph geworden. Das Zweite ist jetzt, was wird hier vorgelesen? Die Vorlesung kommt ja von Vorlesen. Wie Sie sehen, lese ich gerade nicht vor, sondern rede in freier Rede, so frei, dass ich oft auch nicht genau weiß, wenn ich einen Satz anfange, wie ich ihn zu Ende bringen will. Und es mir nicht immer gelingt. Es gibt dann auch immer mal Sätze, in denen irgendwie die Grammatik mir dann doch entgleist. Ich glaube, nicht so schlimm, dass man nicht verstehen kann, was ich meine, aber sozusagen streng grammatisch betrachtet ist das dann doch misslungen. Das heißt, ich lese hier gar nichts vor, dennoch ist es eine Vorlesung. Da kann ich mich erinnern, wir hatten zu Zeiten der Studentenbewegung, also in den 60er Jahren im Saarland, im Senat der Universität, eine Debatte darüber, was ist eine Vorlesung. Weil es nämlich darum ging, ob man Fragen von Studenten zulassen dürfe. Und da habe ich mich mit der Definition durchgesetzt, eine Vorlesung ist eine Veranstaltung, wo die überwiegende Information vom Dozenten kommt. Also ob er die jetzt so projiziert oder die ganze Zeit redet oder viel redet und dann Fragen zulässt, das ist alles dann noch Vorlesung. Und ich glaube, das ist als operative Diskussion, war natürlich auch politisch gemeint, um eben eine gewisse Öffnung zu installieren. Aber das ist eigentlich eine ganz sinnvolle Definition von Vorlesung. Vorlesung ist also etwas, wo der Dozent tatsächlich die Möglichkeit hat, seine Gedanken zu entfalten und zu vermitteln. Ja, im Unterschied zu einem Seminar, wo dann ein Text oder ein Problem diskutiert wird und dann typischerweise die Studenten und Studierenden üben können, dürfen und müssen, wie sie mit diesem Problem, mit diesem Text umgehen und der Dozent da gewissermaßen Hilfestellung leistet, wie jemand, der Hilfestellung leistet am REC, aber nicht selber turnt, sondern das macht er in der Vorlesung. Gut, die Vorlesung als Turnübung ist natürlich auch eine schöne Pointe. Also ich bin hier als Vorturner tätig und die Frage ist natürlich, was mache ich da? Ich denke, es gibt hier so etwas wie einen Rückbezug auf einen Text. Das ist der Text, der vorgelesen wird. Das ist erstmal historisch zu fassen. Ich habe das noch erlebt, aber im 18. Jahrhundert war das relativ üblich. Es gab sozusagen klassische Lehrbücher und die las der Professor vor und kommentierte sie. Ich habe das noch in Jura erlebt, wo dann Professoren aus dem Strafgesetzbuch oder dem bürgerlichen Gesetzbuch den Paragraphen vorgelesen haben und ihn dann kommentiert haben. Das war ähnlich schon im Mittelalter. Es gibt die berühmten Sentenzen des Petrus Lombardus, der sozusagen aus der klassischen Literatur alle möglichen Thesen zusammengeklaubt hatte. Und diese Sentenzen wurden dann kommentiert. Das war eine Vorlesung und da gibt es dann auch entsprechend sogenannte Sentenzenkommentare als Veröffentlichung. Also das war der ursprüngliche Sinn von Vorlesung. Es wurde wirklich ein Text vorgelesen und auch Hegel hat das noch so gemacht. In Hegels Rechtsphilosophie kann man das gut nachvollziehen. Da gibt es immer den Text, den hat Hegel verlesen und dann hat er dazu Bemerkungen gemacht, Kommentare, den Gedanken weiterentwickelt und so weiter. Und dann wurde das veröffentlicht, dann gab es sozusagen den Leitfaden zu der Vorlesung, dann hatte jeder Studierende, damals Student, diesen Leitfaden in der Hand und Hegel konnte sich dann das lange Vorlesen sparen und sagte, zu Paragraph 3 habe ich jetzt Folgendes zu bemerken. Also so entwickelt sich dann diese Vorlesung im Ausgang vom Text. Und man könnte natürlich sagen, ich habe, glaube ich, eine Zeit lang tatsächlich die Vorlesung so praktiziert, dass ich sie in vollständiger Mündlichkeit entwickelt habe. Was ich jetzt hier mache, gestützt auf PowerPoint, ist eine hybride Form. Einerseits rede ich immer noch frei mündlich, andererseits präsentiere ich ihn in Gestalt der PowerPoint-Präsentation. Wahrscheinlich drei Typen von Sachen, wobei die bei mir unterschiedlich häufig sind. Einmal solche Bullet Points, wo also dann sozusagen die Struktur der Darstellung nochmal betont wird und vielleicht sogar auch unabhängig von der Struktur des gesprochenen Wortes nochmal strukturiert wird, darüber hinausgehend. Dann zweite Möglichkeit, was ich durchaus in diesem Semester viel getan habe, dass ich irgendwelche Texte oder Textstücke oder Kleinzitate Ihnen präsentiere und kommentiere. Und die dritte Möglichkeit wäre dann noch, dass Bilder und ähnliche, also grafische Darstellungen und ähnliches präsentiert werden. Das habe ich, glaube ich, dieses Semester nur einmal gemacht. Aber grundsätzlich ist das auch in dieser Hybridform des PowerPoints möglich. Das heißt, es gibt dann hier auch jedenfalls die Texte der Autoren, die ich diskutiere, die dann als Text tatsächlich vorgelesen werden. Und damit ist die Vorlesung, glaube ich, ein privilegiertes Medium der Philosophie. Wenn es denn richtig ist, dass Philosophieren ursprünglich immer mündlich erfolgt. Also da ist sozusagen der Vortrag des Thales gegenüber seinen Zuhörern, Hörern kann man damals noch nicht sagen, aber sozusagen in einem vertrauten Kreis, der sich um solche Gedanken kümmert, werden solche Gedanken vorgetragen. Und dieser mündliche Vortrag, dem liegt, ich glaube, das ist plausibel im Fall des Thales, noch kein Text zugrunde. Bei Anaximander ist es wahrscheinlich, dass daraus ein Text entsteht. Bei Thales ist das wahrscheinlich nicht passiert. Und so weiter und so fort. Also bei den späteren haben wir dann die Texte. Aber auch da ist, glaube ich, zu unterstellen, dass diese Texte zum mündlichen Vortrag gedacht waren und dann natürlich auch zum mündlichen Vortrag des Autors mit eigenen Kommentaren. Dazu vielleicht eine Bemerkung über das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Was wir heute praktizieren, nämlich die Kunst des Stilllesens, war jedenfalls in der Antike ziemlich unüblich. Man hat grundsätzlich laut gelesen. Und ich glaube, das muss man auch noch für die Spätantike Augustinus, wenn er seine Leseerlebnisse referiert, auch da ist es plausibel, dass er noch laut gelesen hat. Das heißt, die schriftliche Vorlage ist eben wirklich immer noch mit der mündlichen Darbietung eng verknüpft und im Grunde auf sie angewiesen. Allerdings, und das gilt natürlich sozusagen seit den Anfängen der Philosophie, also nach Thales, gibt es diese faktische Schriftlichkeit. Philosophen schreiben ihre Sachen auf und, das würde ich dann auch Sibylle Krämer und anderen, die die Schriftlichkeit für den Ursprung der Philosophie erklären, zugestehen, damit entsteht eine neue Anforderung. Man kann jetzt gewissermaßen den Horizont der Argumentation erweitern im Sinne einer sozusagen durchkonstruierten systematischen Abhandlung, was in der mündlichen Präsentation an Grenzen stößt, weil man dann nicht mehr alle diese detaillierten Bezugspunkte so im Blick haben kann und weil natürlich etwas in der mündlichen Rede unmöglich ist, was in der schriftlichen Darstellung gut möglich ist. Man kann nicht zurückblättern. Man kann nicht sagen, also auf Seite 3 haben wir nochmal einen Gedanken, den greifen wir jetzt auf, was man in der schriftlichen Darstellung durchaus kann. Und ich weiß nicht, ob Sie schon solche Texte gelesen haben, also ich gehöre schon zu den Leuten, wenn solche Rückverweise gemacht werden, dann gucke ich auch vorne nach, was das dann ist. Also ich lese einen schriftlichen Text auch wirklich anders, als ich einer mündlichen Rede zuhöre und diese sozusagen Möglichkeit gewissermaßen die Zeit anzuhalten und zurückzugehen, die gibt es in der mündlichen Rede. Also jedenfalls bis zur Erfindung des der Tonbandaufnahme, wo man dann zurückspulen könnte, nicht. Also wir reden von der lebendigen mündlichen Rede, nicht von der Aufzeichnung, wo man natürlich zu jedem beliebigen Punkt zurückgehen könnte. Aber das war eben jahrtausende lang nur der schriftlichen Darstellung vorbehalten, dieses Zurückblättern, Überprüfen, Reflektieren. Also was man eben mit der mündlichen Rede auch strukturell nicht kann, man kann sie nicht kommentieren. Man kann natürlich versuchen, sich selber zu kommentieren, das ist eine komplizierte Kunst, während man kann natürlich ein Schriftstück nehmen, in Paragraphen zerschneiden, auf neue Seiten kleben, das habe ich auch früher gemacht, also früher. Und das macht man ja heute auch mit Cut and Paste im Computer und dann eben dazu neue Gesichtspunkte, weitere Entfaltungen, Kommentare, was auch immer hinzusetzen. Also diese Art von Bearbeitung, wie gesagt, vor der Tonbandaufzeichnung ist der mündlichen Rede fremd. Für die schriftliche ist es vermutlich eine uralte Technik. Also die Technik des Kommentierens und sozusagen Überarbeitens Also diese beiden Techniken sind wahrscheinlich so alt wie die schriftliche Rede, denn das Messer oder die Schere und die Klebe, die waren eben schon erfunden, als überhaupt die ersten Papyri beschrieben wurden. Also, Philosophieren ist ursprünglich mündlich, entfaltet sich aus einer Beirrung mit Argumenten, und zwar spezifisch philosophisch, nämlich systematisch intendierten Argumenten. Das stößt dann aber an Grenzen gewissermaßen der mündlichen Darstellung. Man kann das literargeschichtlich auch, finde ich, ganz greifbar darstellen anhand der frühen griechischen Dichtung, also Homers, Ilias und Odyssee. Da, glaube ich, ist es plausibel zu sagen, es ist sicherlich anzunehmen, dass es ältere Sagen und Gedichte gegeben hat, die sich auf einzelne Episoden bezogen, die dann von den Rhapsoden memoriert und vorgetragen wurden. Diese Zusammenstellung zu einem Gesamtepos, doch auch beträchtlichen Umfangs, setzt eigentlich schon die Schriftlichkeit voraus. Die ältere Tradition, die man unterstellen muss, das ist aus einer lebendigen und reichen Tradition heraus produziert, als mündliche Tradition, war auf diese kürzeren Stücke beschränkt. Und ihre Synthese zu einem oder ihre Zusammenstellung auch schlicht zu einem Gesamtepos mit den entsprechenden Scharnieren, das ist ja dann auch an der Ilias und an der Odyssee zu beobachten, was es da für dann auch immer wiederholte Scharniere gibt, die dann die unterschiedlichen Teile voneinander abgrenzen, aber auch miteinander in Verbindung bringen. Das ist dann schon an die Voraussetzung der Schriftlichkeit gebunden. Und Ähnliches kann man für die Philosophie unterstellen. Na, also klar, die sokratischen Dialoge, wie wir sie bei Xenophon in ihrer Kürze wiederfinden, in seinen Memorabilien, das konnte mündlich geleistet werden und dann hinterher gewissermaßen protokolliert werden. Aber die platonischen Dialoge, vor allem die späteren, mit ihrer ganzen Komplexität, und schon die Politeia ist ziemlich komplex, aber sagen wir, der Parmenides oder der Sophistes sind noch einen ganzen Zacken komplexer, oder die Nomoi. Die setzen im Grunde schon die Schriftlichkeit voraus. Also insofern bin ich zwar der Meinung, dass das Philosophieren und auch die allerersten Formen, elementaren Formen der Philosophie, tatsächlich in dieser ursprünglichen Mündlichkeit sich nur entfalten konnten. Und dafür spricht auch nach meiner Meinung die Beobachtung, dass sozusagen immer wieder Erneuerer der Philosophie aufgetreten sind, die dann selber wieder in dieser ursprünglichen Mündlichkeit agiert haben. Berühmtes Beispiel aus dem 20. Jahrhundert, Ludwig Wittgenstein. Natürlich hat er dann auch, also er hat den Traktatus veröffentlicht und ich glaube sonst nichts. Alles andere sind Aufzeichnungen aus dem Nachlass. Und es gibt unter diesen Aufzeichnungen aus dem Nachlass auch beträchtliche Aufzeichnungen von Vorträgen und Gesprächen, die dann die Zuhörer angefertigt haben. Also Wittgensteins Philosophieren oder Wittgensteins philosophische Praxis war nicht in erster Linie über seine Publikationen vermittelt, sondern über die intervenierenden und, wie alle Welt berichtet, schlagend verwirrenden, wie immer, Gespräche. Man sieht mit Wittgenstein, also Wittgenstein war sehr selbstbewusst und erklärte den Leuten, was Sache ist, und dann hinterher hatten sie das Gefühl, sie hätten überhaupt nicht bevor sie Wittgenstein begegneten, hätten sie überhaupt nicht denken können. Ähnliches wird ja auch bekanntlich von Sokrates berichtet, der die Gesprächspartner sozusagen so in Verwirrung setzte wie ein elektrisierender Zitheraal, So ist das in der Literatur ja greifbar. Also diese Art von ursprünglicher Mündlichkeit, will ich sagen, ist nicht etwas, was nun so irgendwie in die archaische Vorgeschichte der Philosophie gehört, sondern das ist in der Geschichte der Philosophie bis heute präsent. Ja, da muss man natürlich auch nochmal bei, also anderes Beispiel, Hegel. Hegel hat natürlich einige bedeutende Sachen veröffentlicht, aber sozusagen der richtige Wurm seiner Wirkung bestand in seinen Vorlesungen. Und die sind überwiegend erst nach seinem Tode von seinen Schülern aus Nachschriften und Hegels eigenen Notizen zusammengestellt und zu lesbaren Büchern gemacht worden. Also von da aus, denke ich, ist diese These von der ursprünglichen Mündlichkeit des Philosophierens und der Philosophie gut zu untermauern. Aber eben auch die These von der faktischen Schriftlichkeit. Es war immer wieder, oder eine andere schöne Geschichte ist die Geschichte des Neuplatonismus. Plotin hat irgendwie 15 Jahre lang im Freundeskreis diskutiert, bevor es schriftliche Aufzeichnungen gab, die greifbar sind. Wir wissen natürlich nicht, ob die vorher schon irgendwas notiert haben. Vermutlich ja, aber das haben sie sozusagen nicht in keiner Weise nach außen gegeben. Also diese Art von gewissermaßen verselbstständigter Verschriftlichung, um das mal so zu beschreiben, tritt dann erst relativ spät auf. Und das war eine wirklich tiefgreifende Erneuerung der Philosophie, die Plotin betrieben hat. Das heißt für mich natürlich eine Schwierigkeit. Na, wenn es denn so ist, dass gewissermaßen lebendiges Philosophieren in der ursprünglichen Mündlichkeit auftritt und sich immer wieder in der Schriftlichkeit dann auch verliert. Der aufgeschriebene Plotin ist halt dann nicht mehr dieser mitreißende Denker, sondern das muss man dann erst entsprechend verlebendigen und sich vergegenwärtigen und wird dann zum Gegenstand akademischer Betrachtungen, die dann eher dazu führen, dass es noch töter wird oder noch toter, als der geschriebene Text ist ohne jemanden, der ihn verlebendigt, ohnehin ist. Ich habe mir jetzt angeschlossen, aus diesem Spannungsverhältnis heraus, die Überlegung, was ist denn nun eigentlich der Philosoph? Der Philosoph ist ja der, der spricht. Aber der ist doch eigentlich eine unmögliche Figur. Eine Figur, die einerseits der lebendigen mündlichen Rede entstammt, sich in ihr konstituiert, andererseits aber sich schriftlich sozusagen unter dem Aspekt der Ewigkeit verewigt. Wie geht das? Wie kann man einerseits sozusagen in dieser Weise in der Situation lebendig sein und andererseits mit dem Anspruch auf Ewigkeit, die dann natürlich nur schriftlich realisiert werden kann, auftreten. Und ich denke, jeder Philosoph hat hier irgendwie einen Trick gefunden, in dem er auftritt und in seinem Auftritt auch wieder verschwindet. Also in dem Moment, wo ich gewissermaßen in eine Philosophie eintrete und den Argumenten lausche und ihnen folge und dem Gedankengang mich ergebe, habe ich nicht mehr präsent, dass ich ja hier mich in einer spezifischen Landschaft der Philosophie befinde. Das kann ich noch im Hinterkopf sozusagen als Warnzeichen haben, aber indem ich mich auf die Argumentation einlasse, verschwindet das, was ich im Hinterkopf als Vorbehalt habe. Das heißt, auch die Lektüre der Philosophie ist von dieser Paradoxie betroffen. Es kommt natürlich eine ganz andere Dimension. Philosophie bezieht sich aber auch, das will ich nicht herunterspielen, immer und grundsätzlich auf Wissenschaft. Ich gehe davon aus, dass es möglich ist, Wissenschaft als methodische und begrifflich artikulierte Erfahrung zu begreifen. Das heißt, nicht jede Art von Erfahrung ist methodisch. Es gibt Alltagserfahrung, die ist überhaupt nicht methodisch, sondern da lassen wir dies oder jenes unkontrolliert und unwiederholbar auf uns einstürmen, und das ist auch gut so. Also Hercule Poirot mit seinen Versuchen, das Alltagsleben selber methodisch zu gestalten, ist eine lächerliche Figur. Und auch zu Recht. Das ist sozusagen eine Form, wie das britische Selbstbewusstsein gegenüber den Kontinentaleuropäern literarisch institutionalisiert wird. Und begrifflich artikuliert, also zu glauben, man könnte sagen, es gibt natürlich auch Formen der methodischen Erfahrung, etwa der Messung und Beobachtung, ne? Also wenn man Wetterbeobachtung ist so ein Beispiel. Da wird man darauf trainiert, bestimmte Beobachtungen zu machen und etwa die Feuchtigkeit zu messen oder die Regenhöhe auf einem Quadratmeter oder. Da gibt es sozusagen eine Reihe von, das ist auch wichtig, das kann man nicht so einfach so. Man kann nicht Wetterbeobachter sein ohne ein Training in den entsprechenden Methoden. Das muss man erstmal absolvieren und dann kann man das. Ist nicht schrecklich schwierig, aber es ist nicht der gewissermaßen unbewaffnete, wenn man so will, Mensch von der Straße, der Wetterbeobachter sein kann, sondern der muss in diese spezifische Methodik eingewiesen sein. Aber begriffliche Artikulation braucht es dazu eigentlich nicht. Man muss sozusagen halt wissen, was sind die Messbegriffe, aber das ist auch alles. Also die müssen jetzt, man muss jetzt nicht eine Vorstellung davon haben, wie das metrische System gedacht ist oder wie das Zahlensystem ist, mit dem man operiert und was Quantität in dem Bereich bedeutet, das muss man alles gar nicht wissen. Aber in der Wissenschaft muss man das wissen. In der Wissenschaft ist es eben nötig, dass man auch in der Lage ist, begrifflich zu artikulieren, was man an methodischen Erfahrungen macht. Und ich glaube, da ist ein großes Problem der Wissenschaftstheorie, dass die einen schauen auf die begriffliche Artikulation und kommen dann zu allen möglichen Vorstellungen über a priorische Elemente in den Wissenschaften. Die anderen schauen auf die methodisch strukturierte Erfahrung und kommen dann eigentlich zu empiristischen Vorstellungen, alles kommt aus der Erfahrung. Aber die Begriffe, kommen die wirklich aus der Erfahrung? Schwierig. Ich denke eher nicht. Sie müssen sich aber in der Erfahrung bewähren, das ist aber was anderes. Also man muss Begriffe sozusagen daraufhin überprüfen, ob sie auf die Erfahrung auch passen. Das ist nicht einfach, aber es ist schon möglich. Und das wird letzten Endes dadurch möglich, dass jede Wissenschaft auch sich auf eine vorgängige Praxis bezieht. Also die Wissenschaft der Physik bezieht sich auf die Praxis der Bewegung von Gegenständen. Die Wissenschaft der Chemie bezieht sich auf die Praxis der Veränderung von Substanzen. Also etwa im Kochen, aber auch wenn ein Maler irgendwelche Komponenten mischt oder ein Maurer Zement mischt, das sind alles chemische Prozesse, die da im Gange sind und die Vorgängerpraxis ausmachen, auf die Chemiker sich dann zurückbeziehen. Und das Spannende oder Schwierige ist, und weil es ist ja immer wieder versucht worden, Philosophie als Wissenschaft zu konstituieren. Und das geht nur, wenn man in der Lage ist, eine solche vorgängige Praxis oder eine Gruppe von Praktiken, wie ich das gerade für die Chemie angedeutet habe, als solche auszumachen. Und da gibt es sozusagen die verschiedensten Versuche. Ich meine, in dieser Form ist das, glaube ich, erst seit dem 19. Jahrhundert gemacht worden. Es gibt den Versuch, die Phänologie, also den Umgang mit den Phänomenen als solchen, als eine solche vorgängige Praxis. Wir sehen immer schon perspektivisch, wir hören in gewissem Sinne Gestalten, also wir hören, das kommt bei Heidegger, glaube ich, in seiner Zeit vor, das Auto draußen auf der Straße vorbeifahren. Wir hören nicht irgendwelche wilden und unidentifizierbaren Geräusche, sondern wir hören in der Tat sozusagen strukturierte Gestalten aus unserer Zivilisation, die wir erlernt haben. Diese vorgängige Praxis ist aber einfach nur die Praxis des Alltagslebens. Man könnte nicht auch sagen, auch die Wissenschaften haben sozusagen als Praktiken der Philosophie etwas zu sagen. Oder die Praxis der Künstler oder die Praxis der Kunstkritiker, mit der wir uns ja in Ansätzen in dieser Vorlesung befasst haben. Aber das heißt natürlich, es gibt viele vorgängige Praktiken oder Praxisfelder, auf die sich Philosophie zurückbezieht. Im Grunde alle. Alle Praxisfelder, in denen Menschen tätig sind, können von der Philosophie reflektiert und gewissermaßen mit Gewinn untersucht werden. Aber wenn das so ist, dann heißt das sozusagen umgekehrt, dass Philosophie eben keine spezifische Vorgängerpraxis hat, wie man das für die Geometrie, die Arithmetik, die Physik, die Chemie, die Biologie durchaus in der Lage ist, auszumachen. Und das heißt natürlich auch, dass dieser Weg, eine sozusagen Vorgängerpraxis zu finden, der die Philosophie dann selber als Wissenschaft konstituiert, nicht gangbar ist. Philosophieren bleibt zurückbezogen auf die gesamte Vielfalt menschlicher Praktiken und lässt sich nicht auf eine spezifische Praxis, das ist die These, reduzieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es denn zu so etwas wie Philosophie? Und da würde ich dann diese Schmidtsche These nochmal aufgreifen und spezifizieren. Philosophieren und Philosophie setzt immer dann an, wenn, und jetzt bilde ich den Begriff der primären Praxis, diese Vielzahl, unbestimmbare Vielzahl, sicherlich nicht unendliche Vielzahl, von primären Praktiken kann, Schmidtsche Begriff der Beirrung, in Probleme geraten, die innerhalb dieser Praxis selber nicht oder nur schwer aufzulösen sind. Und hier entsteht die Notwendigkeit einer Praxis zweiter Ordnung, einer reflektierenden Praxis, die darüber nachdenkt, wie könnte der Weg aus dem Fliegenglas gezeigt werden. Wie könnte für dieses Problem eine Lösung gefunden werden. Und ich denke, das ist durchaus anschlussfähig an vieles, was der späte Wittgenstein dann ausgeführt hat. Die Philosophie ist eine sekundäre Praxis oder, wenn Sie wollen, auch tertiäre Praxis, die sich eben potenziell auf alle derartigen Situationen bezieht und darüber nachdenkt, was kann gegenüber einer Störung einer primären oder vielleicht auch einer sekundären, darauf bezogenen und rückbezogenen und enger gefassten Praxis, was kann unternommen werden, um diese Störung erstmal zu durchschauen und dann natürlich zu überwinden. Und in dem Sinne, glaube ich, lässt sich auch ein Begriff von Philosophie und Philosophieren gewinnen, der nicht mit einem Verfallsdatum versehen ist. Man kann natürlich sagen, solange es menschliche Praxis gibt, gut, das ist dann das Verfallsdatum. Aber das ist ein sozusagen wenig aufregendes Verfallsdatum. Solange es menschliche Praxis gibt, gibt es diese Art von sozusagen Aufgipfelung von Problemen, die nicht unmittelbar lösbar sind. Und dann gibt es auch die Notwendigkeit einer solchen sekundären oder tertiären Praxis des darüber Nachdenkens, wie man dann wieder eine Lösung finden kann. Wobei das nicht impliziert, dass die Philosophie dann selber die Lösung finden kann oder muss. Das heißt nur, dass die Philosophie, wie ich Wittgenstein da schon zitierte, der Fliege den Weg aus dem Fliegenlass zeigen muss. Aber zeigen heißt eben nicht aus dem Fliegenlass herausfliegen, sondern es heißt in irgendeiner Weise in dieses primäre Verhältnis so eingreifen, dass der Weg gefunden wird, dass die Fliege den Weg selber findet. Und das ist, glaube ich, die legitime Seite der Philosophie und des Philosophierens. Und deswegen sind alle Vorstellungen sozusagen über den Punkt, an dem die Philosophie verschwindet, also wenn die Wissenschaft fertig mit der Erkenntnis der Welt ist, wenn alle herrschaftsförmigen Verhältnisse zwischen Menschen verschwunden sind, weder das eine noch das andere, so schwierig beide Konzepte auch sind, aber ich glaube, mit denen lässt sich etwas Sinnvolles denken, reicht, um die Erwartung zu begründen, dass dann Philosophie und Philosophieren sich auch erledigt hätte. Und solange es solche ungelösten und nicht unmittelbar lösbaren Probleme gibt, gibt es sozusagen einen Anlass für Philosophieren und ich denke auch einen Anlass für Philosophie. Es gibt aber auch noch eine andere Seite dieser Verselbstständigung der Philosophie, die jedenfalls in gewissem Sinne illegitim ist, die also dann wieder mit dem späten Wittgenstein gesagt ist, so etwas wie ein Feiern der Begriffe zum Ausdruck bringt. Wenn die Begriffe eben nicht mehr in ihrem ursprünglichen und erprobten, dann in der Regel ja hunderte oder tausende oder zehntausend Jahre alten Funktionszusammenhang funktionieren und verständlich sind, sondern da rausgerissen werden und irgendwie versucht werden, auf Sachen anzuwenden, auf die sie nicht anwendbar sind. Also diese Art von Verselbstständigung der Begriffe ist selbstverständlich ein Ausgangspunkt des Philosophierens. Klassisches Beispiel, das Wörtchen ist, die Copula, die Identität, die Existenz, die drei Bedeutungen sind, glaube ich, nachvollziehbar logische Grundbedeutungen. Das ist übereinzelsprachlich nachvollziehbar. Selbst etwa im Russischen, wo jest zwar existiert als Wort, aber normalerweise gar nicht auftaucht, sondern nur in spezifischen Zusammenhängen verwendbar ist. Selbst da kann man diese Funktion der Copula durchaus in konkreten Sätzen identifizieren, auch wenn es dafür kein Wort gibt, sondern gewissermaßen nur eine Lücke, die dann auch unter Umständen durch eine Sprechpause markiert wird. Wenn man das so sich vergegenwärtigt, dann haben wir aber den Ausgangspunkt für die Fragestellung des Parmenides, die die Frage nach dem On stellt, dem Eon, also dem Seienden als solch. Also nach dem, was das eigentlich bedeutet, wenn wir Ist sagen. Wie gesagt, diese phrygische Vergegenwärtigung macht dann auch schon deutlich, wie schwierig das ist und wie mit möglichen metaphysischen Missverständnissen belastet das ist, wenn man die Frage so stellt, wie Parmenides sie gestellt hat. Aber diese Verselbstständigung der Begriffe dessen, was das funktionierende Wort estin oder andere Formen des Verbs tatsächlich bedeuten, zu der Frage nach dem Seienden oder wie dann Heidegger unterschieden hat, was in anderen Sprachen nicht nachvollziehbar ist, zwischen dem Seienden und dem Sein, lässt sich nicht ins Englische übersetzen. Im Französischen ist es mühsam, aber es geht irgendwie. Aber dadurch, dass man ein Kunstwort, nämlich das Etant, gebildet hat, das es so vorher nicht gab. Also insofern, diese Verselbstständigung der Begriffe ist schon von Anfang an in der Philosophie da und von Anfang an problematisch. Man braucht Begriffe in den Wissenschaften, man braucht Begriffe im Recht, man braucht Begriffe in der Politik. Das ist nicht nur auf die Wissenschaften bezogen. Man braucht vermutlich auch Begriffe in einer entwickelten ästhetischen Praxis. Und man kann alle diese Begriffe dann, so wie das Parmenides mit dem Seienden gemacht hat, wiederum versuchen, philosophisch zu verselbstständigen. Und das ist riskant. Das kann in der Tat dazu führen, wie Wittgenstein gesagt hat, dass die Begriffe feiern, dass sozusagen die Begriffe leer laufen und man mit ihnen alles und das Gegenteil und dann auch wiederum nichts aussagen kann. Und dann in der Tat sinnlos mit Worten zu jonglieren beginnt. Ich denke allerdings, dass reale Philosophen das eigentlich so nicht machen, sondern sie benutzen diese Sprachspiele, um über Sachen zu reden, über die sie keinen anderen Weg gefunden haben, darüber zu reden. Also Philosophie kann gewissermaßen eine Stellvertreterfunktion oder eine Statthalterfunktion wahrnehmen, wo es nicht möglich ist, über ein Problem tatsächlich als solches und klar zu reden, ist es vielleicht möglich, indirekt und in philosophischer Transposition Formen zu finden, wie darüber geredet werden kann. Allerdings Formen, wie darüber geredet werden kann, in einer selbst noch, sagen wir, ideologisch unterworfenen Art und Weise. Das ist dann in der Regel affirmativ und nicht kritisch. Aber das muss man im Einzelnen untersuchen. Das kann man jetzt nicht so einfach generell behaupten. Und diese Art von Umfunktionierung der Begriffe zum Ausgangspunkt philosophischer Reflexion, die jetzt sowohl gegenüber dem wissenschaftlich-juristischen, lebenspraktischen Gebrauch der Begriffe möglich ist, ist dann selber immer wieder kritisch zu hinterfragen. Man muss sich fragen, was leistet das hier? Was ist der Effekt, der damit erzielt wird? Welches Problem wird damit formulierbar? Welches Problem wird damit vielleicht auch sowohl formulierbar als auch gewissermaßen mystifizierbar? Das geht natürlich ineinander. Und hier ist eine große Aufgabe kritischer Philosophie, radikaler Philosophie, solche Mystifikationsprozesse in der Philosophie als solche zu rekonstruieren. Und damit komme ich dann auf einen kleinen Umweg zur Frage nach dem Verhältnis von praktischer, wissenschaftlicher und philosophischer Wahrheit. Wenn wir davon ausgehen, dass es in der Praxis darum geht, tatsächlich die wahren Formen der Praxis, das wahre Leben zu finden, in der Wissenschaft darum, die wahren Thesen über die Struktur der Welt, über den untersuchten Gegenstand, wie immer das fassen will, zu finden und in der Philosophie so etwas wie eine Wahrheit zweiter Ordnung. Wenn das so ist, dann, denke ich, haben wir eine Problematik der Wahrheit, die uns dann letzten Endes verweist auf das, was ich mit anderen im Konzept der Wahrheitspolitik behandle. Das heißt, eine Auseinandersetzung darüber mit unterschiedlichen Perspektiven und von unterschiedlichen Positionen aus, wie der Bedeutungsgehalt und die Berechtigung unserer unterschiedlichen Positionen beurteilbar gemacht werden kann. Und man könnte jetzt sagen, lassen wir das doch Es gibt so eine Haltung unter analytischen Philosophen, wenn ein Begriff umkämpft ist, dann lassen wir ihn besser fallen. Aber das führt nicht dazu, dass das Problem vorangebracht werden kann. Das führt dazu, dass man sich mit dem Problem nicht mehr befasst. Und das ist ein Verlust und kein Gewinn. Damit steht für mich Philosophie tatsächlich immer vor der Frage nach ihrem Verhältnis zu Ideologie und Weltanschauung. Ich habe jetzt den alten Begriff der Weltanschauung hier aufgegriffen, weil der Begriff von Ideologie, den ich hier im Anschluss an Althaus ja auch verwende, im Deutschen oder in der deutschen Debatte in der Regel nicht verstanden wird und auch tatsächlich ein wenig zu Missverständnissen einlädt, weil bei Ideologie eigentlich immer sich spontan der Gedanke einstellt, es handelt sich hier um etwas Falsches. Das ist hier aber überhaupt nicht gemeint. Deswegen der ältere Begriff der Weltanschauung, der immerhin im Grundgesetz verankert ist. Die Frage bei all diesen Wahrheitspolitiken, um daran nochmal anzuknüpfen, ist eben immer die letztlich, nachdem, wie Husserl das genannt hat, Sitz im Leben. Oder auch, wie der späte Wittgenstein das versucht hat, das Konzept des Sprachspiels zu artikulieren, wo es eben darum geht, wie bestimmte Arten des Anweisen des Redens, Denkens und Handelns tatsächlich zusammenhängen. Das heißt, Philosophie kann sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen, sondern sie muss auch darüber nachdenken, was ihr Sitz im Leben ist, was der Zusammenhang der von ihr betriebenen Sprachspiele ist. Und da gibt es zwei Konzepte, an die ich erinnern möchte, nämlich einmal das Konzept der Hegemonie, wie Gramsci es verwendet hat, der dann sagt, also Philosophie ist im Zusammenhang der Reproduktion von Hegemonie eine zentrale Dimension. Also Philosophie und Philosophieren dient der Herstellung und Reproduktion von Hegemonie. In dem Zusammenhang ist eben auch zu erwähnen, Gramscis These, jeder Mensch ist ein Philosoph, potenziell. Jeder Mensch beteiligt sich an der Produktion und Reproduktion bestehender Hegemonieverhältnisse. Dem kann man sich gar nicht, dem kann man gar nicht ausweichen, dem kann man gar nicht entgehen. Allerdings hat Gramsci auch hinzugesetzt, nicht jeder Mensch betreibt das aktiv. Das sind nur Minderheiten, die sich am Philosophieren beteiligen oder sich gar als Philosoph selber dann in diesem Prozess konstituieren. Wobei dieser Hegemoniebegriff Gramscis betont die Konstitution von Gemeinschaftlichkeit in diesen Prozessen. Durch Hegemonie wird Herrschaft legitimiert und es wird auch gemeinsame Handlungsfähigkeit hergestellt. Der Hegemon ist eben derjenige, der im Griechischen das Heer führt und eben die gemeinsame Handlungsfähigkeit, hierarchische Ordnung und so weiter des Heeres als solcher herstellt. Und durchaus in diesem Sinne ist Hegemonie gedacht. Damit gibt es bei Gramsci so etwas wie eine Leerstelle. Nämlich, was ist das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Hegemonien, Hegemonie und Antihegemonie, hat man dann versucht zu denken. Das ist aber irgendwie ganz schwierig, weil Antihegemonie wäre eigentlich das Eintreten für die Auflösung hegemonialer Verhältnisse und nicht für eine andere Hegemonie. Und da gibt es bei Gramsci Schwierigkeiten, das zu denken. Und in diese Lücke ist meines Erachtens der mittlere Althusser, muss man inzwischen sagen, mit seiner These vom Klassenkampf in der Theorie gestoßen, der das spezifisch als Bestimmung und Aufgabe der Philosophie definiert hat. Philosophie ist eben nicht einfach sozusagen Teilnahme an der Auseinandersetzung der Klassen auf ideologischer Ebene. Also Philosophie ist in dem Sinne auch keine weltanschauliche Tätigkeit, sondern keine ideologische Tätigkeit, sondern Philosophie betreibt spezifisch die Auseinandersetzung in der Theorie. Das heißt, und das ist natürlich die Schwierigkeit, dieser Begriff der Theorie ist selber schwierig und schillernd, einerseits in der Wissenschaft und andererseits in so etwas wie der argumentativen Deliberation der Politik. Ich rede jetzt nicht von der Wissenschaft, von der Politik, sondern von dem, was im politischen Diskurs betrieben wird. Natürlich ist das auch Theorie, aber es ist eben nicht theoretische oder praktische Wissenschaft, sondern es ist Theorie als Deliberation. Und das hat Althusser in seinem Theoriebegriff eben nicht unterschieden, wie die marxistische Tradition generell nicht, die deswegen auch, glaube ich, Schwierigkeiten hatte, immer wieder die berühmte Einheit von Theorie und Praxis zu denken, ohne zu behaupten, das macht alles überhaupt keinen Unterschied. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man eine politisch-praktische Initiative ergreift oder ob man wissenschaftlich analysiert, wie die Lage ist. Da gibt es natürlich dann die berühmten, ich sag mal auch so, Kurzschlüsse bei Lenin, der dem Politiker zuschreibt, die konkrete Lage der konkreten Situation zu betreiben, und zwar auf der Grundlage der Wissenschaft und nur der Grundlage der Wissenschaft. Und da stimmt alles nicht. Was dann auch dazu geführt hat, dass man eben Lenin dann entweder voluntaristisch oder scientistisch interpretiert hat oder mit Stalin dann versucht hat, das sozusagen durch begriffliche Verbindungskonstruktionen, diese Alternativen, diese Unterschiede tatsächlich zu verkleistern. Ich denke, man sollte unterscheiden zwischen einem dialogischen, einem öffentlichen und einem privaten Denken. Für mich, also für die radikale Philosophie, ist ja ein zentraler Gedanke, dass es so etwas wie ein Palaver der Menschheit gibt. Menschen, wo sie zusammenwirken und irgendwie kommunikativ aufeinandertreffen, fangen immer sofort an und haben immer schon angefangen zu palavern. Palavern heißt, sich auseinanderzusetzen, und zwar ohne, das ist sozusagen das Negative am Palaver, ohne dass es erstmal Regeln gäbe. Sondern die Regeln müssen im Palaver, und zwar konsensual, konstituiert werden. Daran scheitert es meistens. Aber die Menschheit hatte ja viel Zeit. Ne? Also nach den letzten Berechnungen, denke ich, ist die Menschheit als Menschheit so etwa seit 15.000 Jahren im Gange, ihr Palaver zu betreiben. Natürlich ist das auch kein kontinuierlicher Prozess, sondern es werden Diskurszusammenhänge aufgebaut, die dann wieder zusammenbrechen. Dann wird aus den Berichten über diese Diskurszusammenhänge ein neuer Diskurszusammenhang konstruiert. Und inzwischen haben wir, glaube ich, tatsächlich so etwas wie einen weltweiten Diskurszusammenhang der Menschheit. Ich glaube, das kann man nicht wirklich bestreiten, der natürlich brüchig ist und herrschaftlich sozusagen vereinseitigt und so weiter. Man kann alles Mögliche Kritische darüber sagen, aber dass ein solcher Zusammenhang inzwischen existiert, halte ich für schwer bestreitbar. Und in diesem Zusammenhang sind natürlich Erinnerungen an alle Diskurszusammenhänge, die es überhaupt mal gegeben hat, eingearbeitet. Und es gibt auch Leute, die sich damit beschäftigen, diese dann zu rekonstruieren. Also wir wissen so ein paar Sachen über die vorschriftlichen Kulturen, was es da so an elementaren Diskurszusammenhängen gegeben haben muss, was die Kunst bedeutete, was die Sprachen, wie die Sprachen sich sozusagen entwickelt haben. Da ist nicht so, dass wir da völlig im Dunkeln tappen. Also natürlich, so richtig wissen wir, was über die Kulturen, die dann schriftliche Sprachen entwickelt haben, deren Dokumente wir kennen, und noch mehr wissen wir natürlich über die Kulturen, die dann so etwas wie Literatur und Philosophie entwickelt haben. Aber dieser Zusammenhang des Palavers der Menschheit sollte als zugrunde liegender Gesamtzusammenhang bei all diesen Einzelbetrachtungen nicht vergessen werden. Und jetzt greife ich aus diesen ganzen Zusammenhängen etwas willkürlich und schnell zwei Zusammenhänge heraus, nämlich erstens den vorsokratischen Lehrdiskurs, über den habe ich vorhin schon gesprochen, wenn also Thales sich so im Kreis seiner Freunde und Kollegen darüber äußert, was denn vielleicht das Erste und Grundlegende gewesen sei. Also, es gibt ja den Bericht, Thales hätte behauptet, alles sei aus Wasser. Panta ek hydatos. Und ich neige zu der Auffassung, das tatsächlich für einen belastbaren Bericht zu halten, in dem nachvollziehbar ist, wie sich Philosophieren überhaupt konstituiert hat. Und zwar ist das Schlüsselwort Panta. Na, also er fragt nicht nach diesem oder jenem, sondern er fragt nach allem. Also diese Universalisierung der Fragestellung, das ist das Neue. Und natürlich kann man sagen, das Zweite, was da drin steckt, ist dieses Eck aus. Ja, also es fragt nicht nur danach, was ist Wasser oder sowas, sondern fragt, aus was ist Wasser, wissen wir, aus was ist dies oder jenes, und antwortet letztlich aus Wasser. Ja, also dieser Gedanke, der ist, glaube ich, wirklich schon dann eine neue Qualität und wird geäußert, dass in diesem sozusagen explorativen Gespräch zwischen Kollegen, die sozusagen die Welt betrachten und sich überlegen, was ist der Zusammenhang. Und man weiß dann von Anaximenes und Anaximander, dass die dann ihre Schriften als Einleitung zu sozusagen Weltbeschreibungshandbüchern geschrieben haben. Diese Weltbeschreibungshandbücher, kann man nicht sagen, was war denn das? Wir kennen das als Jugendliteratur, ich jedenfalls noch aus meiner Kindheit, das neue Universum. Da stand so alles drin, was man so über die Welt wusste. Und das las man als älteres Kind oder junger Jugendlicher dann durchaus mit großem Interesse. Da gab es dann auch schon die ersten Satelliten, wurden da schon vorgedacht, Stationen im Weltraum und all solche Dinge. Also war durchaus interessant und auf der Höhe der Zeit. Aber es waren solche Weltbeschreibungen hier jetzt sozusagen als Sozialisationsinstrument. Damals als Handbuch in die Hand des Fernhandelskaufmanns, der eben zu den Rändern der Welt vorstieß, um dort, natürlich günstig, Waren anzukaufen, die er dann hier im Zentrum verkaufen konnte oder am anderen Rand verkaufen konnte. Das war beides natürlich mitgedacht. Und hier war gewissermaßen der empirischen Beschreibung dessen, was man über diese Vielfalt der Welt wusste, vorangestellt eine Einleitung über den Zusammenhang der Welt, darüber, wie alles entstanden ist. Der genetische Zusammenhang der Welt als, sagen wir, man könnte fast sagen, Orientierungskompass in dieser Vielfalt von Weltzonen und Berichten, die dann den Zusammenhang herzustellen half. Das war, glaube ich, die erste Form, die die Philosophie angenommen hat. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich das in Erinnerung zu halten, weil die zweite Form dann oft in der philosophiehistorischen Debatte die einzige geblieben ist und gerade in Deutschland diese erste Form tendenziell vergessen wurde. Die zweite Form ist der natürlich der sokratische Dialog. Also Sokrates, also natürlich muss man dazu sagen, Athen war der Demokratie wichtig. Das heißt, alle möglichen Sachen wurden hier öffentlich besprochen. Also mir geht es hier nicht so sehr um die Abstimmung, die es dann gab, sondern gab eben einen sozusagen vielstufigen, vielgliedrigen und dann in der Volksversammlung zusammengefassten öffentlichen Deliberationsprozess. Praktisch über alles Wichtige. Alles Wichtige war eine Frage, die die Polis anging. Und die Polis hat sich dann auch um alles Wichtige gekümmert, und zwar in der Form von solchen Deliberationen. Deliberationen der Volksversammlung, Deliberationen bei den unterschiedlichen Gerichten, Deliberationen in den Dämen, die also die Wahlkörperschaften waren, die dann irgendwelche Leute in Ämter entsandten oder Repräsentanten in Gremien. Na, überall dort gab es Formen der Deliberation. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in diese Form der Deliberation greift der sokratische Dialog ein. Also es ist nicht so, dass Sokrates der Erste war, der mit den anderen Griechen über irgendwas redete, sondern die taten das schon ganz heftig und sogar in institutionalisierten Formen. Und Sokrates' Dialog ist als ein Eingriff in diese bereits etablierten Formen des dialogischen Umgangs zu werten und zu begreifen. Und zwar als ein Eingriff, das kann man bei Xenophon gut nachvollziehen, an dessen Ende steht immer, man könnte fast sagen, mit Hermann Schmitz die Beirrung. Der sokratische Dialog führt typischerweise zu einer Paradoxie. Es kommt raus, dass das, was man für völlig klar hielt, nicht klar ist. Dass das, worüber man genau Bescheid zu wissen glaubte, dass man darüber eben nicht wirklich Bescheid wusste. Und ich meine, die Grundstruktur ist auch klar. Sokrates fragt die Leute, die irgendwas zu wissen glauben, und das auch wohl auf Wissen. Er fragt nicht den Bäcker nach dem Handwerk des Fleischers, sondern den Bäcker nach dem Handwerk des Bäckers. Oder den Sophisten nach dem Handwerk des Sophisten. Und darüber wissen die wirklich gut Bescheid. Also er fragt wirkliche Fachleute. Stellt ihnen aber dann so einfache Fragen wie, was macht ihr da eigentlich? Was soll das? Das wird natürlich von ihrem Fachwissen nicht beantwortet. Und in diesem Sinne zeigt er, wie hinter diesen verschiedenen auch Denkroutinen sich tatsächlich der Möglichkeit nach Fragen auftun, die mit diesen Denkroutinen nicht beantwortet werden können. Also betreibt in gewissermaßen, der Ausdruck war in den 60er Jahren geläufig, Verunsicherung. Dass die Athener darüber nicht erbaut waren, sondern so weit gingen, ihn deswegen letztlich zum Tode zu verurteilen, als sie mal eine schlechte Zeit hatten, Krise und bis hin zum drohenden Zusammenbruch der Verfassung. Das ist sozusagen die andere, finstere Seite dieses Prozesses. Aber zunächst mal ist es diese eingreifende Verunsicherung, die den sokratischen Dialog ausmacht. Und das hat natürlich insofern eine Dynamik, die weit über das hinausgeht, was wir sonst so kennen, als eben damit in gewissem Sinne dieser Totalisierungsanspruch, den wir schon bei Parmenides, dessen Zentralbegriff eben Panta oder Pan gewesen ist, die potenzielle Ausdehnung der Beirrung auf alles. Es wird bei Thales wird irgendwie der Gesamtzusammenhang von allem erklärt. Bei Sokrates wird alles und der Gesamtzusammenhang hinterfragt. Insofern kann man sagen, dass der sokratische Dialog natürlich diese vorsokratischen Lehrdiskurse voraussetzt. Aber er stellt sie eben gleichzeitig eben auch in Frage. Und ich denke, die späteren Formen der Öffentlichkeit der Philosophie seit dem Hellenismus, und da will ich jetzt nicht hingehen und das breit entfalten, weil ich habe auch noch kaum noch Zeit, lassen sich in ähnlicher Weise grundsätzlich als Formen der Hinterfragung und Überwindung der Hinterfragung rekonstruieren. Es gibt natürlich dann doch, und zwar als öffentliche Formen der Hinterfragung, das gilt auch für den sokratischen Dialog, der typischerweise auf der Agora stattfindet. Sokrates schnappt sich jemanden, stellt ihm die Fragen und darum bildet sich sofort eine Traube von Zuhörern. Das ist spannend, wie ein anerkannter Fachmann dazu gebracht wird, zuzugestehen, das weiß ich überhaupt nicht. Wie er sich dann windet und versucht zu sagen, aber irgendwie weiß ich es doch, aber er muss zum Schluss zugestehen, das weiß ich nicht. Das ist sozusagen das öffentliche Schauspiel, aber es ist ein öffentliches Schauspiel. Und natürlich kann man sagen, empirisch kann man das ja auch verifizieren, es gibt inzwischen doch Privatphilosophien. Also Leute, die sich eben irgendwie ein Bild von der Welt zurechtgemacht haben, irgendwie sich aus verschiedenen Philosophien was zusammengemixt haben und darin ihre Orientierung finden. Allerdings muss man auch sagen, diese Privatphilosophien sind, außer dass sie dem Einzelnen eben irgendwie Stabilität und Befriedigung gewähren, sinnlos. Philosophieren ist eine Einwirkung auf im und auf den öffentlichen Diskurs. Wo sie das nicht ist und nicht kann, weil sie so ein solches eklektisches Gemisch ist, was dann jeder Fachmensch sofort als solches durchschaut, dann hat sie keinen reproduzierbaren Sinn mehr. Von da aus bedeutet Philosophieren, und das ist auch eine Schwierigkeit, wenn man ans Institut der Philosophie kommt, Philosophieren und Philosophiestudium, auch der radikalen Philosophie, eben nicht sich sozusagen privat sich seine Gedanken zu machen, sondern bedeutet immer aufzugreifen, was es im öffentlichen Diskurs gibt und das zum Gegenstand von Eingriffen zu machen oder eben in dem öffentlichen Diskurs irgendetwas vorzustellen. Aber damit das sozusagen wahrnehmbar ist, muss es sich eigentlich immer schon als Eingriff auf etwas beziehen, was es schon auf dem Kampfplatz der philosophischen Öffentlichkeit gibt. So, ich will jetzt versuchen, ganz schnell noch die beiden letzten Punkte zu behandeln. Was ist eigentlich der Stellenwert der Ästhetik in diesem Bild der Philosophie? Ich denke, das Ästhetische, das Schöne, ist, oder auch das Hässliche, ist ein Stand-in für eine unzugängliche Zukunft. Und gleichzeitig ist Ästhetik eine gegenwärtige Erfahrungsdimension. Das heißt, wir haben es zu tun in der Ästhetik, und zwar unaufhebbar, mit Avantgarde-Initiativen und ihrer Wiederholung in der Menge der Vielen. Andererseits haben wir es zu tun mit Konformitätsproduktion durch die Kulturindustrie. Und die Kunst bleibt damit in der ambivalenten Rolle, Innovationsgenerator für die Industrie, für diese Industrie, die Kulturindustrie, und Distanzierungsmodell für Individuen aus der Menge der Vielen zu sein. Und das hat eine Bedeutung in der praktischen, theoretischen, wissenschaftlichen und auch philosophischen Orientierung. Und von hier aus komme ich dann zurück auf die Paradoxie. Die spezifische Paradoxie einer philosophischen Vorlesung über Ästhetik besteht darin, dass auf die Frage, wer spricht hier, geantwortet werden muss, der Ästhet, der gerne ein Politiker wäre und dies als Philosoph öffentlich bedenkt. Was wird dir vorgelesen? Texte aus einer bestimmten Traditionslinie in mündlicher Vergegenwärtigung und dadurch zugleich auch Brechung. Die ursprüngliche Mündlichkeit und faktische Schriftlichkeit, das PowerPoint als Kompromiss und als Öffnung für Exemplar praktischer, theoretischer und philosophischer Ästhetik. Ich hätte mir mehr Exemplar gewünscht, aber das habe ich nicht geschafft. Und der ästhetische Philosoph tritt dann auf und jetzt gleich ab als unmögliche Figur, die sich aber doch einem vorliegenden, wenn auch unmöglichen Stoff aneignet und damit im paradoxalen Raum der institutionalisierten Philosophie, also hier am Institut, auftritt. Und damit schließe ich 2 Minuten vor Schluss. Danke.